hören einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien.
Tage der Diversität und Inklusion an der Pädagogischen Hochschule Wien. Sie hören den Eröffnungsvortrag von Dr. Britta Schirmer, Dabei sein allein reicht nicht, vom 17. Oktober 2018.
Alle Geschichtsinteressierten wissen, dass die Achse Wien-Berlin vor 104 Jahren keine sehr glückliche war, ja, aber pädagogisch ist sie eine ungemein fruchtbare und glückliche, und wir sind in der herrlichen Lage, die Achse Wien-Berlin insofern heute ganz toll zu beleben, indem Doktorin Britta Schirmer bei uns ist, Diplompädagogin an Sonderschulen in Berlin, Dozentin, bekannte Fachbuchautorin, und sie wird heute die Keynote für uns präsentieren. Herzlich willkommen bei uns in Wien, schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Anreise und wir freuen uns.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich auch wirklich, hier sein zu dürfen. Ich bin immer sehr gerne in Wien. Ich bin ein bisschen gespannt, wie das, was ich hier zu sagen habe, bei Ihnen ankommen wird. Ganz einfach, weil ich glaube, so ganz Mainstream ist es nicht. Ich hoffe, dass die Achse Berlin-Wien erhalten bleibt, auch nach meinem Vortrag. Ich habe schon gedacht, so, also falls es ganz schlimm wird und Sie mit Eiern werfen, habe ich ja hier, kann ich mich hier hinter verstecken, oder wahrscheinlich auch dafür ist der Trostwein, habe ich so gedacht dann. Ich habe mich intensiv in die Thematik Inklusion auch theoretisch eingearbeitet, weil ich ein Buch geschrieben habe, Schulische Inklusion und Autismus, und ich habe eben hier gerade schon mit einer Teilnehmenden gesprochen. Eigentlich hätte dieses Buch schon, ich glaube, vor 2 Jahren erscheinen sollen. Leider fand der Verlag das nicht romantisch genug. Wir haben also, ich glaube, 1,5 Jahre Ping-Pong hin und her verhandelt. Das war fast so ein bisschen wie auf dem Bazar. Mit dem Nachbessern, jetzt ist das Buch angekündigt fürs Frühjahr. Und ich weiß deshalb, dass es vielleicht ein bisschen Diskussionsstoff geben wird zum Thema Inklusion, aber das finde ich ganz wunderbar. Also in dem Moment auch, wo Sie protestieren gegen das, was ich sage, gebe ich Ihnen Anlass, darüber nachzudenken, und eigentlich reicht mir das völlig. Denn was Sie bereits wissen, na, das muss ich Ihnen ja nicht erzählen. So, also ich bin fest davon überzeugt, dass Dabeisein keine Inklusion ist und dass das nicht ausreicht. Immer dann übrigens, wenn ich kritische Anmerkungen mache, spreche ich auf keinen Fall über österreichische Verhältnisse, sondern allein über bundesdeutsche. Sollten Sie was übertragen wollen, dann ist es Ihre Leistung, nicht meine Behauptung. So, ist denn das jetzt eigentlich mit der Inklusion eine ganz neue Idee? Ja, natürlich ist es keine ganz neue Idee. Na, also Comenius schon hat 1630 gesagt, Bildung dürfe niemanden ausschließen. Allerdings hat der sich damals nicht auf Institutionen bezogen, sondern der hat einfach nur gesagt, alle Menschen haben ein Recht auf Bildung, alle Menschen müssten Bildung erhalten. Das ist ja schon mal eine ganz tolle und war damals auch eine wirklich revolutionäre Idee. Jetzt ist aber im Augenblick unsere Idee in der Bundesrepublik und bei Ihnen in Österreich auch, dass Bildung vor allen Dingen in Institutionen stattfindet. Das ist ja nicht überall auf der Welt so. Es gibt ja nicht wenige Länder auf der Welt, die auch ganz gleichberechtigt das Konzept des Hausunterrichts haben. Das dürfen wir ja nicht aus dem Fokus verlieren. Also die Idee, Bildung so zu vermitteln, wie wir es im Augenblick tun, nämlich in Institutionen, in denen Kinder und Jugendliche gemeinsam Zeit verbringen, ist eine der Möglichkeiten. Aber das ist die Möglichkeit, die im Augenblick von uns favorisiert wird. Das heißt also, wir haben Institutionen, egal ob die Schule heißen oder Universität oder pädagogische Hochschule, in denen sich Menschen mit einem gemeinsamen Ziel finden und in denen Lerngelegenheiten geschaffen werden soll. Davon hat Comenius erst damals noch überhaupt nicht gesprochen. Wenn wir also über Inklusion und Bildung nachdenken, dann müssen wir unter unseren Bedingungen natürlich darüber nachdenken, wie das so in diesen Institutionen funktionieren kann. Und da haben wir mehrere Modelle, die ich erstmal überhaupt gar nicht bewerten möchte, sondern einfach nur so vorstellen und auch grafisch vermitteln möchte. Also zunächst haben wir das Modell, wo mehr oder weniger homogene Gruppen nebeneinander lernen. Das war auch schon mal wirklich ein Knaller, dass anerkannt worden ist, dass Menschen mit besonderen Lernvoraussetzungen überhaupt Zugang zu institutionalisierter Bildung bekommen. Dass für sie also im Rahmen der Schule ein Bildungsangebot bereitgestellt worden ist. Das war also erstmal was total Tolles und das sollten wir also auch überhaupt nicht abwerten. Das war also Separation, das erste Modell. Also für unterschiedliche Zielgruppen werden unterschiedliche Angebote je nach Lernausgangslage zur Verfügung gestellt. Dann haben wir das zweite Modell, dass also auch Menschen mit ganz speziellen Lernvoraussetzungen sich an die üblichen Rahmenbedingungen anzupassen haben, aber da teilhaben dürfen. Integration. Und dann haben wir Inklusion. Inklusion würde bedeuten, für jeden Menschen werden die Rahmenbedingungen zur Verfügung gestellt, die ihm eine möglichst gute Entwicklung ermöglichen, ohne dabei andere über Gebühr zu benachteiligen oder zu belasten. So, nun kommt meine erste Kröte. Also ich habe in der Bundesrepublik noch keine Inklusion in der Schule gesehen. Das ist bei Ihnen sicher anders. Aber in der Bundesrepublik habe ich Inklusion noch nicht gesehen. In der Bundesrepublik haben wir zum Teil einfach das Etikett Integration durch Inklusion ersetzt, genau das Gleiche weitergemacht und gesagt, jetzt machen wir Inklusion. Naja, das ist eigentlich Etikettenschwindel und ich weiß nicht, wem es ganz direkt nutzt. Ich finde aber, wir dürfen das mal aussprechen, denn erstmal geholfen haben wir damals überhaupt niemandem. Ja, wer integriert werden soll, muss irgendwo und irgendwie Aufnahme finden. Wer inkludiert ist, gehört immer schon dazu. Das bedeutet auf der anderen Seite auch, wir müssen uns von dem Gedanken überhaupt verabschieden, dass wir irgendwie einen Menschen mit besonderen Lernvoraussetzungen inkludieren, sondern wir sind alle inkludiert. Weil ein bisschen besondere Lernvoraussetzungen haben wir ja alle. Also, wenn wir den Inklusionsgedanken ganz konsequent weiterführen, heißt es, wir müssen gar nicht mehr Menschen mit und ohne irgendwas gegenüberstellen, sondern wir müssen ganz individuell gucken. Wir haben hier den Max. Was braucht Max, um gut lernen zu können? Also, wir müssten uns erstmal von allen festen Strukturen verabschieden dürfen. Klassengrößen, Personalzuschreibungen, räumliche Gestaltung und so weiter, müssen ganz individuell gucken, wie könnte denn der Rahmen für Max gut gestaltet werden. Wenn wir das so konsequent weiterdenken, würde es natürlich auch bedeuten, es stellt sich gar nicht die Frage, könnte irgendjemand nicht inkludiert werden. Also diese Frage ist obsolet. Für jeden Menschen könnte man genau definieren, unter welchen Bedingungen könnte der sich am besten entwickeln. Inklusion heißt also keinesfalls, wir nehmen Menschen mit wie auch immer gearteten Lernvoraussetzungen in einen bereits bestehenden Rahmen auf. Und solange eine Schule ein Gebäude ist mit feststehenden Klassenzimmern, wo genau definiert ist, wie viele Kinder werden in dieser Klasse lernen, und von wann bis wann werden die lernen und von wie vielen Lehrern oder anderem pädagogischen Personal werden die begleitet? Solange das von vornherein feststeht, kann es jedenfalls nur Inklusion für eine ganz bestimmte Gruppe sein. Also diese Gegenüberstellung oder die Feststellung sonderpädagogischer Förderbedarfe oder auch Diagnosen würden wir eigentlich für den pädagogischen Prozess nicht mehr brauchen, wenn wir wirklich Inklusion hätten. Es ist wichtig also, sich genau zu überlegen, unter welchen Lernbedingungen kann sich Max gut entwickeln, welche Lernbedingungen schränken ihn am wenigsten ein, aber auch unter welchen Bedingungen wird die Gruppe nicht über Gebühr belastet. Und wissen Sie, wir müssen uns da auch trauen, tatsächlich ehrlich Fragen stellen zu dürfen. Ich erlaube mir also auch ganz provokante Fragen und ich weiß ehrlich gesagt nicht mal auf alle Fragen eine Antwort. Aber ich glaube, wenn wir uns nicht trauen, bestimmte Fragen zu stellen, dann finden wir auch keinen richtig guten Weg. Also, heißt Inklusion, Britta Schirmer darf ins Nationalteam für Eiskunstlauf? Also eigentlich wäre es unfair, wenn ich benachteiligt würde, nur weil ich nicht Schlittschuh laufen kann. Also, heißt Inklusion, wenn ich möchte, werde ich ins bundesdeutsche Nationalteam für die nächste Weltmeisterschaft aufgenommen für Eiskunstlauf, obwohl ich ja wahrscheinlich mich mit viel Mühe irgendwie auf den Schlittschuhen halten könnte oder nicht. Also die Idee ist absurd, oder? Wir müssen die Frage stellen, also welche Rahmenbedingungen sind denn wirklich für eine Person ganz optimale Rahmenbedingungen? Und ich erlaube mir weiter freche Fragen und wirklich, Sie können mich nachher auch gerne dafür kritisieren, ich weiß ja selber auch keine Antwort. Also, muss ein Kind mit schwerer geistiger Behinderung ans Gymnasium, ist das der beste Lernort für dieses Kind? Oder ist das ein bisschen wie Britta Schirmer ist im Nationalteam? Ist das der beste Lernort? Wenn Sie sagen, das ist der beste Lernort, dann glaube ich Ihnen das. Aber ich bitte einfach, die Frage ganz ehrlich zu beantworten. Es geht nicht darum, glaube ich, dass jeder bei allem mitmacht, sondern es geht wirklich darum zu gucken, wo ist denn der allerbeste Ort für diese Person? Ohne die anderen über Gebühr zu belasten, das ist auch eine Frage, finde ich, wo wir gut hingucken müssen. Jede menschliche Gruppe bedeutet Kompromisse von beiden Seiten. In der Schule meines Sohnes, in der Klasse meines Sohnes, lernt ein schwerstbehindertes Mädchen. Die Klasse hatte vor 2 Jahren, bevor dieses Mädchen in die Klasse kam, einen Kuchenbasar gemacht und einen Arbeitseinsatz gemacht und sich Geld gespart, um in einen Jumppark zu gehen. Ein Jumppark ist ein riesengroßes parkähnliches Areal mit lauter Trampolinen, ganz unterschiedlichen Trampolinen. Jetzt kam dieses Mädchen in die Klasse, was schwer mehrfach behindert ist, und sie dürfen nicht mehr in den Jumppark. Ist es in Ordnung? Ich glaube, es ist nicht in Ordnung. Die Klasse ist nämlich sauer. Was für ein schrecklicher Start, finde ich. Die Klasse ist sauer, weil sie sagen, Mist, jetzt haben wir die gekriegt. Jetzt haben wir also 2 Wochenenden gearbeitet, um das Geld zusammenzusparen als Klasse für diesen Jumppark. Und jetzt können wir da nicht hin, weil sie nicht jumpen kann. Ja, heißt Gruppe nicht auch Kompromisse? Also was wäre denn gewesen, wenn mein Sohn sich justament einen Tag vor diesem Wandertag den Arm gebrochen hätte, dann hätte er auch nicht mitjumpen können. Aber die Klasse wäre selbstverständlich in den Jumppark gegangen. Die hätten noch nicht alle abgeblasen, weil Konrad sich den Arm gebrochen hätte. Also, aus meiner Sicht bedeutet der gegenseitige Rücksichtnahme auch, dass man sagen kann, gut, die kann diesmal nicht mitkommen in den Jumppark. Vielleicht hat sie Lust, dabei zuzugucken. Vielleicht finden wir auch irgendein Trampolin, wo man sie rauflegen kann und ganz leise widmen. Ich weiß es aber nicht, ob es geht. Aber vielleicht kann man auch sagen, der nächste Wandertag, da gucken wir, dass es ein toller Wandertag wird für sie. Und da gehen alle irgendwo hin, wo sie mega viel Spaß hat. Aber können wir nicht trotzdem den Wandertag im Jumppark machen? Und gucken nach, was sie an der Seite machen kann, wenn sie zuguckt. Heißt es jetzt, die ganze Gruppe muss verzichten, weil sie nicht jumpen kann? Ich glaube, das ist ein falscher Weg für Inklusion. Ich glaube, Inklusion heißt, wir müssen alle Kompromisse finden, so viel, wie ich finde, wie es in jeder Familie ist, wie es in jeder größeren Gruppe ist. Aber darüber müssen wir sprechen dürfen. Und wir müssen das auch mal sagen können. In der Klasse meines Sohnes sind alles ganz, ich finde, ganz, ganz soziale Jugendliche, die trauen sich das aber gar nicht anzusprechen, weil sie Angst haben, sie wären nicht politisch korrekt. Und ich denke, nee, wir müssen auch den Mut haben. Inklusion bedeutet auch, wir dürfen Verschiedenartigkeit benennen. Wir müssen ganz dringend darüber sprechen. Wir müssen alle über unsere Bedürfnisse sprechen und dann müssen wir gucken, wie wir zueinander kommen und Kompromisse finden. Aus meiner Sicht ist es nicht gut, Verschiedenheit gar nicht mehr zu thematisieren und zu tun, als gäbe es diese Verschiedenheit nicht, weil Verschiedenartigkeit ist eine unglaubliche Ressource, ein unglaublicher Schatz. Auch zu verstehen, wie andere Menschen die Welt sehen, finde ich, macht ganz weit im Kopf. Das ist ganz wunderbar. Es ist doch nur die Frage, wie wir es bewerten, auf die wir gucken müssen. Die Bewertung ist es, nicht die Feststellung von Verschiedenartigkeit und von verschiedenen Bedürfnissen. Und Menschen dürfen verschiedene Bedürfnisse haben und nicht immer ist in einer Gruppe das Bedürfnis jedes Einzelnen vollständig zu erfüllen. Und manchmal kann es auch sein, dass das Kind im Rollstuhl mit zum Jumppark fährt. Selbstverständlich darf es keine Diskriminierung geben, das ist völlig klar. Aber wenn ich sage, wir müssen unsere Bedürfnisse benennen und dann gegeneinander abwägen und dann muss jeder eventuell mal zurückstecken oder jeder kommt mal auf seine Kosten. Gleichberechtigter Zugang zu Bildung, na, das ist gar keine Frage. Also, wenn wir feststellen, ein Ort ist wirklich der optimale Entwicklungsort für einen Menschen, dann darf es keinen Grund geben, der den Zugang erschwert. Also weder die soziale Stellung der Eltern, noch seine Religion, seine Geschlechtszugehörigkeit, seine Hautfarbe oder irgendwelche speziellen Lernvoraussetzungen. Das ist ohne Frage. Aber auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass jeder überall mitmachen muss. Ja, wenn man mit irgendjemandem über Inklusion spricht, dann läuft man immer offene Türen ein. Also Inklusion ist ja so ein positiv besetztes Wort, dem kann man sich gar nicht entziehen. Also ich kenne überhaupt niemanden, der gegen Inklusion ist. Also um es ganz klar zu sagen, ich bin auch ein Inklusionsfan, ohne jede Frage. Aber wissen wir denn wirklich, worüber wir reden? Es gibt nämlich gar keine einheitliche Definition, nicht mal, wenn es um den Rahmen Schule geht, was Inklusion tatsächlich ist. Wenn ich sage, Schule und Lernen findet bei uns, also in Österreich und in der Bundesrepublik, in Institutionen statt, dann sind in den Institutionen Systeme. Das heißt also, Inklusion muss eine Aufgabe für das ganze System sein. Jetzt und nochmal zur Erinnerung, ich spreche nur von der Bundesrepublik. Ich sehe oft unglaublich engagierte Einzelkämpfer an Schulen. Die arbeiten wirklich nicht nur 24 Stunden am Tag, die arbeiten 48 Stunden innerhalb der 24 Stunden. Die bringen sich so ein und haben so viel Engagement. Aber das System trägt das gar nicht mit. Und in dem Moment, wo sie wegbrechen, weil sie krank sind, weil sie schwanger werden oder weil sie umziehen, bricht oftmals das ganze System zusammen. Also, Inklusion muss eine Aufgabe für das ganze System sein. Das heißt also, nicht nur die Schule wahrscheinlich, sondern das ganze Bildungssystem einer Region muss sich auf den Weg machen. Und Inklusion ist ein Prozess. Insofern ist es auch gar nicht so schlimm, wenn ich sage, ich habe in der Bundesrepublik noch gar keine Inklusion gesehen, weil ich glaube, manchmal ist der Weg ja wichtiger als das Ziel. Also wenn sich irgendwo wer auf den Weg macht, das ist ja schon klasse. Es ist großartig. Also jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Super, wenn irgendwo der erste Schritt gegangen wird. Nur, wir müssen ja nicht sagen, wir sind schon am Ziel, wenn wir ja gerade erst losgegangen sind. Ja, wenn wir über schulische Inklusion nachdenken, habe ich da auch so ein paar provokante Fragen, die mir sofort in den Sinn gekommen sind. Zum Beispiel, kann die Schule eines Einzugsgebiets eigentlich überhaupt inklusiv sein? Also, ich spreche jetzt von Berlin. Da haben wir den Wedding. Im Wedding haben wir manchmal in einer Klasse mit 24 Schülern ein einziges Kind, was von der Muttersprache her Deutsch ist. Und dann haben wir Zehlendorf. In Zehlendorf haben sie manchmal unter 24 Kindern ein einziges Kind, was keine deutsche Muttersprache hat. Und da sind möglicherweise Mama und Papa an der Uni und das Kind spricht außer seiner Muttersprache noch drei andere Sprachen. Ist das eigentlich Inklusion in Zehlendorf und in Wedding? Oder ist nicht das schon gar nicht mehr Inklusion? Also kann es im Wedding und in Zehlendorf dann noch irgendwie, können wir, wenn wir das so separieren, überhaupt noch von Inklusion sprechen? Oder ist nicht da schon irgendwie ein Fehler im System? Und wissen Sie, ich habe Ihnen gesagt, ich erlaube mir kritische Fragen. Also ich würde meinen Konrad auch nicht im Wedding in die Klasse geben, wenn er der Einzige wäre mit deutscher Muttersprache. Und das können Sie jetzt gut finden oder nicht gut finden. Also theoretisch finde ich es unmöglich. Theoretisch finde ich, ich müsste ihn gerade dahin geben. Aber praktisch würde ich es nicht machen. Also müssen wir da nicht anfangen, schon nachzudenken? Oder darf die Gruppe altershomogen sein? Oder wie altershomogen ist inklusiv? Wie müssen Geschlecht und Religionszugehörigkeit verteilt sein? Müssen wir auch da drüber nachdenken? Sind Schulen, in denen eine ausgesuchte Lerngruppe unterrichtet wird, grundsätzlich negativ? Das ist ja eine Frage, über die wir erstmal nachdenken müssen auch. Sind die grundsätzlich negativ? Also wir sprechen davon, wenn wir in Berlin Förderzentren haben mit bestimmten Schwerpunkten, dann sagen wir, das ist Separation, das wollen wir nicht. Aber es gibt in der Bundesrepublik viele private Schulen mit besonderen Schwerpunkten, wo die Eltern lange Wartelisten haben, um draufzukommen, und zwar selbst gewählt. Also ist es grundsätzlich negativ, wenn bestimmte Lerngruppen zusammengefasst werden? Das sind Fragen, über die wir einfach nachdenken müssen. Ich glaube, es ist nicht grundsätzlich negativ. Es dürfen Gruppen gebildet werden, die in irgendeiner Richtung homogen sind, weil es zum Beispiel besonders sportbegeisterte Kinder sind oder weil die Eltern sagen, ich glaube, Montessori ist das, der Ansatz, mit dem mein Kind am allerbesten lernen kann. Oder weil irgendjemand sagt, ich möchte, dass mein Kind bilingual unterrichtet wird. Und vielleicht kann es auch sein, dass die besten Lernvoraussetzungen eines Kindes zufällig in Gesellschaft und Gemeinschaft mit einem anderen Kind mit Behinderung sind. Ich sage, das darf nicht der ausschließliche Weg sein, aber wir müssen immer das Kind mit seinen Bedürfnissen im Kopf und im Fokus haben. Es darf nicht sein, dass Geschlecht, Hautfarbe, sozialer Status den Zugang zu einem System verbieten, aber wir müssen uns immer überlegen, ist tatsächlich dieser Ort mit diesem Schwerpunkt vielleicht oder mit einer homogenen Gruppe in diesem Aspekt, in dieser Richtung, ist das der allerbeste Ort? Inklusion, glaube ich, ist eine Gesellschaftsutopie. Und ich bin ein Fan von Gesellschaftsutopien. Also ich habe schon als Jugendliche Thomas Morus gelesen. Ich fand es schon immer klasse, dass ich gedacht habe, wow, was gibt es für verrückte Gesellschaftsutopien? Der Kommunismus war auch mal so einer. Aber Utopien sind Wegweiser, würde ich sagen. Die zeigen eine Zielrichtung. Da hat man ungefähr eine Marschrichtung. Ob man jemals wirklich ankommt, ist die Frage. Vielleicht ist es nicht mal die entscheidende Frage. Ich glaube nur, damit wir uns auf den Weg machen können, richtig auf den Weg machen können, dann brauchen wir sowas wie ein Geländer. Wir können nicht einfach losmachen. Wir brauchen einen Plan. Und dieser Plan auch für schulische Inklusion würde bedeuten, wir brauchen erstmal ein Konzept. Und zwar, weil es eine Aufgabe für das ganze System ist, braucht es System ein Konzept. Wir brauchen eine Vorbereitung. Inklusion kann nicht so passieren, dass man ein Kind in einer Klasse gibt. So ist es genau passiert in der Klasse meines Sohnes. Man setzt ein schwer mehrfach behindertes Kind in die Klasse, rührt dreimal um und fertig ist die Inklusion. Nein, keiner der Lehrer ist in irgendeiner Art und Weise vorbereitet worden. Es gibt eine begleitende Sonderpädagogin an der Schule, die sich um alle Kinder mit allen irgendwie von einer normabweichenden Lernvoraussetzung kümmern soll, was echt eine heroische und etwas überfordernde Aufgabe ist. Aber ich glaube, so wird es nicht Inklusion. Also, es braucht eine Vorbereitung. Es braucht Einstellung, aber ehrlich gesagt erlebe ich die Einstellung als Voraussetzung meist gegeben. Also die Lehrer sind ja meist wirklich bereit, das zu leisten. Und oft sind die Schüler auch ziemlich offen. Aber dann fehlt es an Wissen. Was mache ich denn jetzt mit dem Kind? Einfach nur an den Tisch schieben. Reicht nämlich nicht. Und die Lehrer meines Sohnes haben wirklich nie gelernt, und es hat ihnen nie jemand gesagt, was man jetzt mit diesem schwerbehinderten Kind dort machen könnte. Und auch die Mitschüler hat man überhaupt nicht aufgeklärt. Mein Sohn hat sich am Anfang aufgeregt und hat gesagt, du, ich sitze ihr gegenüber, die donnert mir dauernd gegen das Schienbein. Huch! Ja, ich habe mitgekriegt, die hat eine ziemlich schwere Spastik und immer wenn sie sich freut, schlagen ihre Beine aus. Das ist ja schön, dass sie so viel Spaß am Unterricht hat, aber dann müsste man die Sitzordnung ein bisschen anders wählen, oder? Dafür müsste irgendjemand von diesem Phänomen überhaupt wissen. Also, es braucht Wissen. Und ja, es braucht auch Wissen über die speziellen Lernvoraussetzungen bestimmter besonderer Menschen. Und es braucht Kenntnisse über Methoden. Es gibt ja verschiedene Methoden. Feuser hat sich auf den Weg gemacht mit seiner allgemeinen Pädagogik. Es gibt ja durchaus Ideen, aber die müssen natürlich erst in der Schule sein, bevor das Kind reingeschoben werden darf. Es ist doch, die Schüler sind doch nicht das Praktikum für die unterrichtenden Lehrer. Also wir brauchen doch erst das vorbereitete Nest, damit es nämlich ein optimaler Lernort werden kann. Und dann braucht es auch eine Begleitung des Systems. Wir können das System nicht einfach im Regen stehen lassen und sagen, jetzt habt ihr euch mal entschieden, ihr habt euch auf den Weg gemacht. Nun, hoffentlich wird's. Sondern da müssten doch Leute an den Seiten sein, die sagen, wir sind jetzt hier für Fragen. Wir gucken noch mal drauf. Wir gucken noch mal, was man vielleicht besser machen könnte. Und die müssten kontinuierlich begleiten und bedarfsgerecht und immer, wenn Übergänge sind, noch mal zur Verfügung stehen. Und zwar fürs System. Und beim System meine ich, für das Lehrerkollegium, aber auch für die Mitschüler und natürlich auch für das eine Kind mit besonderen Lernvoraussetzungen oder mit einer Religion, die sonst da nicht vertreten wird. Ja, und es bräuchte Ressourcen. Und zwar personell, räumlich, sächlich und zwar bedarfsgerecht. In Berlin habe ich den Verdacht, das Etikett wird klammheimlich genutzt, um zu sparen. Also Inklusion, der man ja einfach nur zustimmen kann, da kann man nichts gegen sagen. Als Label, um unter dem Mantel klammheimlich sparen zu können. Und da man nichts gegen Inklusion sagen kann, kann man dann kaum was gegen diese Maßnahmen sagen. Huff, wissen Sie, wovor ich ganz mächtig Angst habe? Dass hier eine tolle Idee verbrannt wird und irgendjemand in 50, 20, 30 oder 10 oder 50 Jahren sagt, das funktioniert nicht. Aber es funktioniert nicht, weil es nicht funktioniert, sondern weil wir nur so getan haben, als würden wir es machen. Also wir haben uns gar nicht tatsächlich Konzept geleitet und unter Ausnutzung von Ressourcen auf den Weg gemacht. Wenn Inklusion einfach als Etikett begonnen wird, kann es Inklusionsverlierer geben. Ich sehe wirklich aufgeriebene Lehrer an Schulen. Ich sehe Lehrer, die alles gegeben haben und alles geben und an den Grenzen des Systems zerbrechen und scheitern. Ja. Ich sehe übrigens auch Schüler, die im Hausunterricht landen. Das ist bei uns eine Möglichkeit, die es gibt. Krankheitsbedingter Hausunterricht heißt es. Es ist ein Gummiparagraf. Na, da sind wir ja dann nicht mal mehr bei der Separation, meine Damen und Herren. Da sind wir ja ganz raus aus dem System. Da ist ja nicht mehr ein exklusives Bildungsangebot in einer homogenen Gruppe. Hausunterricht heißt bei uns 6 Stunden die Woche zu Hause. Woche. Also, ich sehe Schüler im verkürzten Unterricht oder im Hausunterricht. Ich sehe Lehrer im Burnout, weil Enthusiasmus aus meiner Sicht eine ganz wichtige Voraussetzung ist, aber keine ausreichende. Klar kann es auch erfolgreich laufen, aber ob es erfolgreich läuft, werden wir immer im Einzelfall entscheiden müssen. Und zwar aus der Perspektive des Kindes oder des Jugendlichen. Irgendwelche Quoten werden uns darüber nicht Aussagen geben. Wir haben in der Bundesrepublik ein eigenartiges Phänomen, dass nämlich die Schüler, die inklusiv beschult werden, immer mehr werden, aber auf der anderen Seite die Kinder in Förderschulen nicht weniger werden. Was ist denn da Komisches passiert? Also, wann ist Inklusion erfolgreich? Da werden wir uns immer die Person angucken müssen, um das entscheiden zu können. Quoten, glaube ich, geben da nicht richtig Auskunft. Ja, und dann ist noch ein Phänomen, was ich beschreiben möchte. Ich sehe, dass es relativ gut gelingt, Kinder und Jugendliche zum Beispiel mit körperlichen Einschränkungen zu unterrichten in einem Regelschulrahmen oder auch mit leichten Sinnesbeeinträchtigungen. Aber richtig schwierig wird es, wenn es um herausforderndes Verhalten geht, was uns aus unterschiedlichsten Gründen herausfordert. Dann sehe ich ganz schnell wirklich massive Überforderungen. Und diese Überforderungen haben aus meiner Sicht genau damit zu tun, dass wir die Rahmenbedingungen nicht flexibel anpassen können. Sondern die Rahmenbedingungen bleiben einfach starr. Und die 24er-Klasse, die wir häufig haben, ist doch keine Klasse, die für alle Kinder, keine Klassengröße, die für alle Kinder optimale Bedingungen herstellt, sondern das ist eine Wirtschaftsgröße. Die Wirtschaftsgröße ist nicht die Kategorie bei Inklusion, auf die es ankommt. Ja, also, natürlich geht es auch für Schüler mit schwerst Mehrfachbehinderung. Natürlich geht es auch für Schüler mit herausforderndem Verhalten. Die brauchen nur ein anderes Setting und andere Rahmenbedingungen. Und ja, wir dürfen und müssen auch darüber reden, dass manchmal Entlastung der Gruppe eine Rolle spielt. Sie dürfen die anderen nicht über Gebühr belasten in ihrem Wunsch zu lernen. Das spielt eine Rolle. Das heißt, auch darüber müssen wir nachdenken. Aber es gibt ja bereits schon Ideen. Wir müssen ja nicht das Fahrrad immer neu erfinden. Es gibt durchaus Ideen und ein paar will ich Ihnen ja in der verbleibenden Zeit noch vorstellen. Wir haben zum Beispiel organisatorische Konzepte für Inklusion, die ganz unterschiedlich sind und wo wir gucken könnten, was wäre denn oder was würde denn hier die beste Passung bringen für einzelne Schüler. Ich nenne es Modell A. Ich will Ihnen also bis Modell D verschiedene Organisationsmodelle vorstellen, die alle Inklusion heißen, aber ganz unterschiedliche Sachen abbilden, werden Sie gleich sehen. Modell A finden wir relativ häufig in den USA. Die werden dort also als das Inklusionsmodell verkauft und die bedeuten, dass die Kinder zwar eine gemeinsame Schule besuchen, aber zum Teil nur 10% der Zeit tatsächlich im gemeinsamen Raum sind. Bis zu 90% sind die Kinder auch in Extraklassen. Und zwar dann wieder in homogeneren Klassen, zum Beispiel für die Kinder mit höherer Begabung oder die Kinder mit erschwerten Lernvoraussetzungen. Das heißt also, eine Schule ja, aber nicht die ganze Zeit zusammen. Dann haben wir das Modell B. Alle Kinder lernen in einer Schule, aber einzelne Kinder werden für Einzelfördermaßnahmen aus dem Klassenraum genommen und haben Einzelfördermaßnahmen in einem Extraraum. Wie viele Stunden? Ist unglaublich unterschiedlich, wenn Sie sich angucken, wo diese Modelle vertreten sind. Auch die Extraförderung können also auch spezielle Therapieangebote sein. Modell C. Wieder sind alle Kinder die ganze Zeit in einem Raum, aber es kommt eine extra geschulte Person stundenweise hinzu, um sich Kinder mit besonderen Bedarfen unterstützend zur Seite zu stellen. Also hier kommt eine extra Person für einige Stunden dazu, die sich um Kinder mit besonderen Lernvoraussetzungen, egal ob hochbegabt oder schwerst mehrfach behindert, kümmert. Modell D. Bei Modell D, beim Co-Teaching, haben wir nun schon wieder verschiedene Varianten. Also die Idee ist, alle Kinder sind in einer Klasse und es gibt ein Team, was sich um diese Kinder- und oder Jugendlichengruppe kümmert. Wobei die beiden arbeitsteilig ganz unterschiedlich arbeiten können. Also Modell D1 nenne ich das. A unterrichtet, B unterstützt A und dokumentiert Lernfortschritte. Und A und B wechseln die Rollen regelmäßig. D2, wieder A unterrichtet, B unterstützt die Schüler bei ihrem Sozialverhalten und bei den Lernfortschritten. Und auch das wird gewechselt. D3, Stationslernen. Also zwei Bereiche, jeweils von einer Lehrkraft bedient und die Schüler wechseln von A nach B. D4, paralleles Unterrichten. Die Lerngruppe wird geteilt, jede Lerngruppe wird von einer Lehrkraft unterrichtet, also der klassische Teilungsunterricht, so heißt es dann bei uns. Modell D5, die Lerngruppe wird in zwei Gruppen mit unterschiedlichem Leistungsniveau eingeteilt, wobei das je nach Fach und auch je nach Thema unterschiedliche Gruppen sein können. Und dann wird je eine Gruppe von einer Lehrkraft unterrichtet. Modell D6, beide Lehrkräfte machen das alles gemeinsam in einer Gruppe in der Klasse. So, wir haben hier alleine verschiedene Modelle und ich glaube, ein erster Schritt wäre, dass sich eine Schule überlegt, nach welchen Modellen wollen wir denn hier arbeiten und wie organisieren wir das? Das hat nämlich viel zu tun mit Stundensteckung und Personalbestückung. Werden externe Therapeuten einbezogen? Wann können die kommen? All solche Sachen müssen zuerst konzeptionell geklärt werden, bevor wir tatsächlich anfangen können, mit den Kindern zu arbeiten. Es gibt auch inhaltlich durchaus Ideen. Eins will ich Ihnen vorstellen, das Rügener Inklusionsmodell, das ist angelehnt an einen Response-to-Intervention-Ansatz aus den USA. Hier geht es vor allen Dingen um die Prävention von sonderpädagogischem Förderbedarf und das ist ein Inklusionsansatz, also vor allen Dingen für Schüler mit dem Förderbedarf Lernen, Sprache und emotionale und soziale Entwicklung. Im Augenblick haben wir ja noch Förderbedarfe. Und die haben konzeptgeleitet verschiedene Fördermaßnahmen, die systematisch aufeinander aufbauen. Und die arbeiten multiprofessionell. Was machen die also? Die beginnen mit einer Ausgangsdiagnose. Da gucken sie also, welchen Stand hat denn das Kind? Und zwar jedes Kind in der Klasse. Das machen sie 2 bis 3 Mal im Jahr. Dann beginnen sie Förderebene 1, das heißt also ein Lehrer unterrichtet, der bindifferenziert, selbstverständlich. Da kommen auch Sonderpädagogen, Schulpsychologen, Spezialisten aller Art mal beratend dazu. Aber wenn ein Schüler unter diesen allgemeinen Bedingungen mehr als 8 Wochen nicht erfolgreich lernt, dann kommt sozusagen die zweite Zündstufe. Dann bekommt dieses Kind Unterricht in temporären Kleingruppen. Es wird also stundenweise rausgelöst aus dem Unterricht und bekommt, tja, sowas wie Nachhilfe. Wenn auch auf diese Art und Weise kein Lernerfolg erreicht wird, kommt Förderebene 3. Jetzt kommen speziell geschulte Experten und arbeiten regelmäßig mit diesem Kind in einer Einzelsituation oder in einer sehr kleinen Gruppe. Wenn auch das keine Erfolge bringt, dann beginnt man mit einer zieldifferenten Unterrichtung. Ansonsten so lange, bis die allgemeine Förderebene 1 wieder erreicht wird. Also ein sehr gut konzeptgestütztes Vorgehen, wo nicht die Frage ist, die ich häufig erlebe, was braucht denn jetzt das Kind, was meinen Sie, wann sollen wir dann anfangen mit einer Einzelförderung oder wann wäre denn eine temporäre Lerngruppe besser, sondern hier ganz konzeptgeleitet, das gibt natürlich den Pädagogen auch Sicherheit. Die Frage Schwerpunktschulen ist auch eine ganz zentrale. Natürlich ist eine Schwerpunktschule keine inklusive Schule, aber in der Bundesrepublik ist es im Augenblick nicht möglich, in jeder x-beliebigen Schule Expertentum für jede denkbare Form von Lernvoraussetzungen vorzuhalten. Also in jeder Schule Spezialisten zu haben, die Braille lesen und schreiben können, die gebärden können, die wissen, wie man ein schwerst mehrfach behindertes Kind lagert und die Ahnung von Teach und PECs haben. Das ist einfach nicht an jeder Schule tatsächlich vorhanden. Das heißt also, wäre es nicht vielleicht ein Schritt auf dem Weg zur Inklusion, auch zu sagen, wir bilden regionale Schwerpunktschulen, wo wir Experten stationieren, die zum Beispiel in dem und dem Bereich große Kompetenz haben, zum Beispiel Erfahrung haben mit sehbehinderten oder blinden Kindern und Jugendlichen. Es gibt noch einen anderen Aspekt, den ich jetzt noch gar nicht angesprochen habe, den ich aber auch für ganz wichtig halte, nämlich die Frage, wie sieht denn die sozial-emotionale Entwicklung eines Kindes mit besonderen Lernvoraussetzungen aus, wenn es immer wieder erlebt, zum Beispiel, ich bin der, der die leichtesten Aufgaben bekommt. Oder das schaffe ich nicht, aber die anderen können das. Jetzt frage ich wieder, was, denke ich, was eine freche Frage ist. Mit wie vielen Menschen mit Down-Syndrom sind Sie eng befreundet? Ich habe keine Freunde mit Down-Syndrom. Wie ist es in einer 7. Klasse für einen Jungen mit Down-Syndrom, wenn er keine Freunde da hat? Na klar, kann man die anderen Kinder dazu animieren, auch mal mit dem in der Pause zu spielen, aber hat der Freunde? Wissen Sie, wie wichtig für meinen Enkel Freunde sind? Der ist 5. Klasse. Wissen Sie, wie wichtig das ist, dass der Freunde hat? Die spielen für sein Wohlbefinden eine unglaubliche Rolle. Und natürlich kann ich meinen Enkel auch davon überzeugen, dass er auch seinen Mitschüler mit Down-Syndrom zum Geburtstag einlädt. Ja, aber es ist nicht sein Freund. Menschen mit Down-Syndrom lieben Freunde. Wäre es für die vielleicht auch klasse, es gäbe in der Schule noch mehr andere Gleichaltrige mit Down-Syndrom. Jetzt sage ich ja nicht, die müssen in eine Schule, wo nur Kinder mit Down-Syndrom sind. Aber wäre es nicht vielleicht klasse, sie hätten auch noch Freunde auf dem Schulhof, die vielleicht auch das Down-Syndrom haben? Das sind Sachen, über die wir nachdenken müssen und wo wir keine Denktabus haben müssen. Es wird nicht gut, wenn wir Denktabus haben. Der bestmögliche Entwicklungsort, heißt der automatisch, es darf kein anderes Kind mit Down-Syndrom an der Schule sein? Oder wäre ein bestmöglicher Entwicklungsort einer, bei dem man auch Freunde hat? Die einen nicht nur zum Geburtstag einladen, weil Mama oder Oma gesagt haben, Mensch, lad den auch ein, ich glaube, der war in diesem Jahr noch bei Kim Kindergeburtstag. Das sind wichtige Aspekte, über die wir nachdenken müssen. Ja, meine Damen und Herren, ich habe hier einen kritischen Blick auf die Uhr. Also ich glaube, Inklusion ist eine Riesenchance. Ist eine Riesenchance für uns alle, unausgetretene Wege zu gehen. Ich glaube, Schule, wie sie im Augenblick ist, ist wirklich dringend reformbedürftig in vielerlei Hinsicht. Ich glaube, Inklusion als Vision zu haben, ermöglicht uns ganz viele neue Erfahrungen, und zwar für alle. Ich glaube, Inklusion ermöglicht größere Gerechtigkeit. Aber ich glaube, Etikettenschwindel hilft niemandem. Wir müssen sagen, was wir machen und auch sagen, auf welchem Weg wir sind. Gerne. Ohne deutliche Veränderung des ganzen Systems Schule und auch ohne finanzielle Aufwendungen wird man den Weg nicht gut gehen können. Davon bin ich überzeugt. Vielen Dank fürs Zuhören.